Ja, ich habe es eben schon gesagt, ich freue mich hier zu sein und es ist wirklich was Besonderes und schön, predigen zu dürfen. Und zu dem, was vorhin noch angeklungen ist, ich habe nach meinem ersten Studium sozusagen, habe ich ein bisschen weiter studiert, weil ich, wie das da auf der Homepage steht, tatsächlich Freude daran habe, immer weiter in Gottes Wort einzutauchen, zu studieren, zu lernen, habe letztes Jahr dann noch meinen Master in Theologie verliehen bekommen. Und ob eine Predigt lebensverändernd ist oder nicht, ich glaube, wir können was dazu beitragen, dass das wirklich passiert, ist Sache des Heiligen Geistes. Aber ich glaube, bete und hoffe, dass der heute wirkt und das gebraucht, was ich sage. Als Gemeinde seid ihr ja oder sind wir in der Serie zu biblischen Personen. Letzte Woche ging es, glaube ich, um Noah oder vor kurzem ging es um Noah. Und ich darf heute da weitermachen und auch über eine biblische Person sprechen, und zwar über die Person Esther. Esther ist ein Buch im Alten Testament und dort lesen wir von Esther. Und das ist ein spannendes Buch, weil Gott persönlich wird in diesem Buch nie direkt erwähnt. Ist interessant, steht trotzdem bei uns in der Bibel. Und man merkt in der Geschichte, Gott ist derjenige, der da irgendwie handelt, der da die Fäden zieht. Und wir wollen uns ein bisschen die Geschichte von dem Buch von Esther angucken. Und dann wollen wir überlegen, was sagt das uns? Was können wir davon lernen? Was sagt uns das heute in unser Leben? Und das Buch beginnt damit, dass uns eine der Hauptfiguren vorgestellt wird, wie bei so einem Drama. Und wir lernen den König kennen, den König des Perserreiches, König Ahasverus. Und er war der König über 127 Provinzen. Also das waren schon ein paar Provinzen. Großes Gebiet, was der regiert hat. Und es war also ein Mann mit einer enormen Macht. Aber wenn man sich so das Buch anguckt und liest, merkt man auch, es war aber auch ein Mann mit enormen charakterlichen Defiziten, nenne ich es mal. Wir lesen zu Beginn von zwei Festen, die er gibt als König, die er veranstaltet. Und das erste Fest geht 180 Tage, kann man mal machen. Das zweite Fest ging 7 Tage. Das gehörte damals auch zum guten Umgang als König, aber trotzdem hat man so ein bisschen den Eindruck, er will auch ein bisschen schon so zeigen, was er hat, ein bisschen angeben und hofft, dass die Leute ihn bewundern für das, was er alles kann, was er besitzt, was er hat, und ist so aus auf den Applaus der Leute. Und dann schließlich am letzten Tag dieses zweiten Festes, wo er mit den männlichen Leuten dieses Festes zusammen war, schon 7 Tage lang Wein getrunken hatte, da hat er eine Idee und sagt sich, Mensch, jetzt will ich den Leuten noch meinen aller wichtigsten und schönsten Besitz zeigen. Nämlich die Königin Vashti. Also schickt er Leute, die sie holen sollen, und sie soll zu dem Fest kommen. Also sie hatte so parallel in ihrem Gebäude mit den Frauen gefeiert und sollte jetzt als einzige Frau rüber zu den Männern kommen. So, was denkt ihr? 7 Tage haben die Wein getrunken, haben Spaß miteinander gehabt. Will er ihre unglaublich beeindruckende Rhetorik zur Schau stellen? Ihren scharfen Sinn oder was auch immer? Nein, wir lesen davon, dass er ihre Schönheit den Leuten zeigen will. Und jetzt versetze ich mal in ihre Lage, ob das so die beste Einladung ist, die du kriegen kannst, als schöne Frau zu diesem Fest zu kommen. Vashti fand das nicht so eine tolle Einladung und sie sagt sich, nein, ich werde nicht dorthin gehen. Ich werde das nicht tun, obwohl der König sie gebeten hatte zu kommen. So. Der König ist darüber natürlich nicht sehr happy, freut sich nicht gerade, dass seine eigene Königin und Frau ihm so ablehnt und widerspricht, weil das ja an dem kratzt, was für ihn so wichtig ist. Die Zuneigung, der Applaus der Leute, die Bewunderung, wenn er nicht mal diesen Befehl durchsetzen kann. Und er wird richtig zornig, lesen wir in 1 Vers 12, weil er eben diese Abfuhr bekommen hatte. Dann lässt er die Königin absetzen per Gesetz und erlässt ein Gesetz, um sie zu strafen und um die Frage, wer ist der Herr im Haus, ein für alle Mal zu regeln. Er sagt, das neue Gesetz ist, der Mann ist der Herr im Haus, damit ist die Sache erledigt. So, hat das Thema ja auch für ein für alle Mal geklärt. Bis heute, könnte man den Eindruck haben, ist nicht direkt der Fall. Jedenfalls hat er per Gesetz die Königin abgesetzt, also ist der Platz der Königin des Perserreiches damals frei. Und kurze Zeit später hat sich der Zorn des Königs gelegt und jetzt fragt er seine Berater, Leute, was sollen wir jetzt machen? Hat nicht so richtig eine Idee, wie er jetzt vorgehen soll. Und dann schlagen ihm seine Berater vor, in Kapitel 2, 2 bis 4 ist das, lass dir doch die schönsten Jungfrauen deines ganzen Reiches präsentieren und diejenige, die dir am besten gefällt, die machst du zur neuen Königin. Klingt ein bisschen wie Persiens Next Topmodel, so von früher, kennt ihr vielleicht noch aus dem Fernsehen. Und der Einzige in der Jury ist der König Ahasverus. Und ihr müsst euch mal vorstellen, da sollen Jungfrauen gebracht werden aus 127 Provinzen. Ich denke, das werden schon ein paar Frauen sein und das war auch ein richtig langer Prozess, das rauszufinden, wer denn jetzt die schönste von denen ist. Und in dem Zusammenhang begegnet uns das erste Mal Esther in Kapitel 2, Vers 7. Und wir lesen, dass Esther ein jüdisches Waisenkind war. Das heißt, sie war Jüdin, sie war Waisenkind, sie hat weder Vater noch Mutter gehabt, sondern wurde von ihrem jüdischen Cousin Mordecai großgezogen. Das lesen wir dort und was erfahren wir noch über sie, auch in Kapitel 2, Vers 7. Da heißt es, sie war ein schönes und feines Mädchen. Sie war ein schönes und feines Mädchen. Das heißt, Esther war wirklich sehr, sehr schön. Sie muss sehr, sehr hübsch gewesen sein. Und sie schafft es deswegen bis ins Finale von Persiens Next Topmodel. Und nach 12 Monaten Vorbereitung ist dann ihre Zeit gekommen. Das Warten hat ein Ende. Sie soll dem König vorgestellt und präsentiert werden. Ich weiß nicht, wie lange ihr euch schon mal auf eine Verabredung vorbereitet habt. Vielleicht man duscht vorher, macht sich schick, die Frauen schminken sich, man überlegt, welche Klamotten ziehe ich an, besorgt vielleicht noch ein kleines Geschenk oder so, und gehen vielleicht mal 2, 3 Stunden drauf, vielleicht auch nur eine, je nachdem. Am Tag der Hochzeit bereitet man sich den ganzen Vormittag irgendwie darauf vor und richtet sich her und so weiter und so weiter. Aber 12 Monate, hat sich schon mal jemand von euch 12 Monate auf eine Verabredung vorbereitet? Wahrscheinlich nicht. Bei Esther war das so, sie wurde 12 Monate lang von den besten Beamten des Reiches gepflegt, darauf vorbereitet, auf dieses Treffen mit dem König. Und dann betritt sie voller Spannung den Palast des Königs. Und wir lesen in Kapitel 2, Vers 17, und der König gewann Esther lieber als alle Frauen, und sie fand Gnade und Gunst bei ihm vor allen Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vashtis Statt. Sie hat gewonnen. Esther war die schönste Frau des ganzen Reiches. Und dann lesen wir vorher schon in Vers 15, sie fand Gunst bei allen, die sie sahen. Also Esther muss eine richtig besondere Person gewesen sein. Sie war sehr hübsch, aber man merkt auch, obwohl es nicht direkt erwähnt wird, die Gunst, die sie bekommt, die Gunst beim König, aber auch bei den anderen Leuten, wenn es heißt, sie fand Gunst bei allen, die sie sahen, dass Gott derjenige ist, der dahinter steckt. Dass Gott sie segnet, dass Gott ihr die Krone übergibt, dass er ihr die Gunst der Leute schenkt, damit sie die Königin des Reiches werden kann. Und wir werden später auch noch merken, warum das so ist, denn das ist nicht ohne Grund passiert. Wir machen einen kleinen Sprung. Uns wird eine weitere wichtige Person dieser Geschichte vorgestellt, nämlich die Person Haman. Ein Mann, Haman, der war der zweitmächtigste Mann im Reich. Und ähnlich wie der König, also der mächtigste Mann im Reich, hatte er viel Macht, aber er hatte mindestens genauso viele charakterliche Probleme. Genau wie sein Vorbild, der König, war auch er auf die Zuneigung, den Applaus, die Bewunderung der Leute scharf und wollte sich das nicht entgehen lassen und hat dann die Leute dazu aufgefordert, dass alle Menschen, die an ihm vorbeikommen oder an denen er vorbeikommt, sich vor ihm niederknien müssen, verbeugen müssen, wenn Haman vorbeikommt. Das verlangt er per Gesetz von den Menschen. Und das scheint auch ganz gut zu klappen. Die meisten Leute machen das mit. Aber einer macht nicht mit. Nämlich der fromme Jude Mordecai. Der gottesfürchtige Jude Mordecai weiß, das gebührt sich nicht. Ich werde mich nicht vor einem Menschen niederknien und ihm so übertrieben die Ehre erweisen. Und als Haman davon erfährt, dass Mordecai das nicht tut, wird auch er richtig sauer, er wird richtig zornig und sagt, wie kann das sein? Wer ist das? Und als er herausfindet, dass Mordecai ein Jude ist, fasst er einen Beschluss. Er will nicht nur Mordekai töten lassen, dafür, dass er nicht vor ihm niederfällt, sondern er will per Gesetz das ganze Volk der Juden, das Volk Israel, Gottes Volk, vernichten lassen. An einem einzigen Tag im gesamten Persischen Reich. Und dann macht er dem König diesen Vorschlag. Und was glaubt ihr? Wird der König sagen, nein, das wäre viel zu krass? Hat er sich bisher durch enorme Weisheit ausgezeichnet und würde deswegen diese Frage nochmal überlegen und reflektieren? Nein, das tut er nicht, sondern relativ gedankenlos überträgt er seinen Siegelring Haman und sagt, hier, mach, was du willst, erlass dieses Gesetz. Mir ist das eigentlich ziemlich egal. 3 Vers 11 ist das. Hier, nimm den Ring, mach mit dem Volk, was du willst, ist mir egal. Das Gesetz wird verabschiedet und wird durch Boten im ganzen Reich bekannt gegeben, die das verkünden, dass dieses Gesetz erlassen wurde, dass an einem Tag das Volk Israel vernichtet werden soll. Und was machen zeitgleich die beiden mächtigsten Männer des Reiches? Kapitel 3, Vers 15. Darauf ließen sich der König und Haman zu einem Trinkgelage nieder. Die ganze Stadt aber geriet in große Aufregung. Toller König, oder so würde man sich das doch wünschen. Da wäre man gerne Bürger dieses Reiches gewesen. Gerade noch beschließt er mit seinem Assistenten, dass er ein Volk an einem Tag komplett ausrotten und vernichten will. Das ganze persische Reich ist in Aufregung darüber. Und er lässt sich mit seinem Berater und rechter Hand erstmal zu einem Trinkgelage nieder. Und dann wird's spannend. Das Gesetz ist erlassen. Wie werden die Juden reagieren? Was werden sie machen? Vor allem, wie wird Esther, das jüdische Waisenkind, die jetzt Königin des Perserreiches ist, wie wird sie reagieren? Wird sie für ihr Volk kämpfen? Wenn wir im Fernsehen wären, würden wir jetzt Werbung machen, damit ihr auf jeden Fall nach der Werbung wieder einschaltet. Ihr habt Glück, ist kein Fernsehen. Wir machen einfach weiter und ich sage euch, wie es passiert. Mordekai, der Cousin, der Esther großgezogen hatte, teilt ihr das mit, was gerade beschlossen wurde, nämlich dass Gottes Volk vernichtet werden soll. Und Esther erschreckt sehr. Davon lesen wir. Und dann hat er aber auch einen Auftrag für sie, den er ihr sagt. Und es war bisher immer so gewesen, Mordekai hatte Esther ja großgezogen und sie hatten ein gutes, vertrautes Verhältnis miteinander. Er hatte sie versorgt, sich um sie gut gekümmert und sie hatte ihm vertraut. Das getan oft, was er ihr gesagt hatte, was er ihr empfohlen hatte. Aber jetzt gebietet er ihr etwas oder sagt ihr, dass sie zum König reingehen soll und für ihr Volk einstehen soll, um diesen Völkermord abzuwenden, um Gottes Volk, um das Volk Israel zu retten. Und was tut Esther? Esther hat richtig Angst. Esther hat richtig Angst. Sie will nicht gehen und fragt sich, ob Mordekai eigentlich weiß, was er da von ihr verlangt. Und schickt dann wieder einen Boten zu ihm und sagt, Mordekai, weißt du, was du da von mir verlangst? Jedes Kind im ganzen Reich weiß, wenn ich ungefragt, ohne Einladung zum König gehe, riskiere ich mein Leben. Und ich bin schon 30 Tage nicht vom König gerufen worden. Wenn ich da einfach reingehe, riskiere ich mein Leben. Was sagt Mordekai zu ihr? Ist er so ein netter, freundlicher Berater, der ihre Gefühle nicht verletzen will und das respektiert und sagt, ja, okay, das wäre auch zu viel verlangt, dann mach's halt nicht. Wir werden schon irgendwie eine andere Lösung finden. Nein, das tut er nicht. Sondern er fordert sie heraus und sagt zu ihr, und hier sind wir am Kern der Geschichte von Esther angekommen, auch der Hauptpunkt heute Morgen in Kapitel 4, Vers 14, sagt Mordekai zu Esther, Esther, wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Aber du und deine Verwandten werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. John Ortberg hat es mal mit seinen eigenen Worten so formuliert und ein bisschen ausgeführt. Er sagt, Esther, das ganze Schicksal einer ganzen Nation liegt in deinen Händen. Der Traum vom Volk Gottes, du kannst was dafür tun. Du hast vielleicht nicht darum gebeten, in dieser Lage zu sein, aber es ist so. Und du bist nicht an diesen Punkt in deinem Leben gekommen, um einfach nur das beste Essen zu genießen, die schönsten Kleider zu tragen, das beste Parfum des Perserreiches an dir zu tragen. Du bist nicht einfach an diesen Punkt gekommen, um die schönste und attraktivste Frau des Reiches zu sein, sondern du bist an diesen Punkt gekommen, um ein Teil davon zu sein, was Gott in dieser Welt tut. Du bist an diesem Punkt, um für Gerechtigkeit zu kämpfen, um Gottes Volk ein unendlich großes Leiden zu ersparen, um einem Mann entgegenzutreten, der sehr mächtig, aber auch sehr böse ist. Du bist an diesem Punkt, um ein Teil von Gottes Plan mit dieser Welt zu sein. Lass dich nicht blenden von dem scheinbaren Erfolg, den du hast, was du erreichen kannst als Frau in dieser Gesellschaft, sondern hör auf das, was Gott mit dir vorhat und was sein Auftrag für dein Leben ist. Mordecai hilft Esther, ihre Berufung zu erkennen und sie dann auch zu leben. Und er sagt ihr, hey, das ist es, warum du diesen Punkt hast, warum du diesen Job hast. Das ist der Punkt, jetzt bist du gefragt, jetzt gilt's. Und Esther begreift das, sie begreift, worum es geht und warum Gott geschenkt hat, dass ausgerechnet sie als jüdisches Waisenkind, dass sie jetzt Königin ist. Dann trägt sie Mordecai auf in Kapitel 4, Vers 16, geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet und betet für mich. 3 Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken, meine Dienerin und ich werden dasselbe tun. Und dann sagt sie etwas, was mich sehr beeindruckt, in dem ein Mut zum Vorschein kommt, der größer fast nicht sein könnte. Dann sagt sie, nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Und wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Wow. Was für eine Frau. Was für ein Mut, den sie hat, zu sagen, ich breche das Gesetz, ich gehe zum König und wenn ich dabei mein Leben verliere, dann verliere ich dabei mein Leben. Jemand hat mal so schön gesagt, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist Angst, die gebetet hat. Und sie und die Juden in Susa haben 3 Tage gefastet und gebetet und sich darauf vorbereitet. Und meine Frage an uns ist, wissen wir, weißt du, weiß ich, warum du genau an dem Platz, an der Position bist, an der du bist? Weißt du, warum du dort bist, wo du bist? Dein Job, deine Familie, die Straße, in der du lebst, die Gemeinde, zu der du gehst. Wir sind nicht einfach da, um irgendwie eine gute Figur zu machen oder um Menschen zu beeindrucken mit dem, was wir haben, was wir sind, was wir können oder um in unserem schönen Land des Wohlstands einfach irgendwie die Zeit rumzukriegen. Das ist nicht, wofür wir da sind, sondern wir haben einen göttlichen Auftrag. Du hast einen göttlichen Auftrag und ich wage zu behaupten, der Platz, an dem du bist, so wie bei Esther, der Platz, an dem du bist, ist kein Zufall. Die Straße, in der du lebst, die Familie, aus der du kommst, den Job, den du hast, das Team, in dem du vielleicht in der Gemeinde bist, die Uni, zu der du gehst, das ist alles kein Zufall. Und mit den Worten Mordecais, wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zu deiner Position, deiner Rolle gekommen bist. Gott hätte auch schenken können, dass du im 18. Jahrhundert lebst oder im 6. Jahrhundert oder so. Warum bist gerade du jetzt zu dieser Zeit an der Position, an der du bist? Gottes Auftrag für uns muss nicht immer so spektakulär sein wie bei Esther. Die wenigsten von uns, glaube ich, aktuell würden ihr Leben riskieren, wenn sie Gottes Auftrag für ihr Leben leben. Aber vielleicht schon, muss aber nicht sein. Aber trotzdem zu sagen, hey, wenn ich dabei unbeliebt werde, dann werde ich halt unbeliebt. Und wenn es mich Geld kostet, dann kostet es mich Geld. Und wenn deswegen sich Menschen von mir abwenden, dann ist das okay. Aber für mich ist wichtiger, Gottes Auftrag für mein Leben zu leben. Und nicht einfach nur die Zeit rumzukriegen. Und Esther hatte verstanden, dass sie sich selbst nicht so wichtig nehmen soll. Sie hat verstanden, dass ihr Leben und ihr Ansehen und all der Segen, den sie bekommen hat, dass er nicht da ist für ihre egoistischen Wünsche, damit sie sich ein schickes Leben machen kann. Sondern sie hat einen Auftrag. Und sie ist dazu da, um diesen Auftrag für ihr Leben zu erfüllen und sie hat verstanden, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und die richtige Perspektive auf ihr Leben gehabt. Esther hat die richtige Perspektive auf ihr Leben gehabt und wusste, in wessen Hand steht mein Leben, von wem kommt's. Und das hat ihr den Mut gegeben, so zu handeln. Und vielleicht kostet es mich nicht mein Leben, aber andere Dinge, die mich daran hindern, jemandem von Jesus zu erzählen, eine Herausforderung anzunehmen, genauer hinzuhören, was Gott von mir will, obwohl es mir eigentlich schon klar ist, aber ich merke so, oh, lieber nicht, das könnte unbequem werden, dann zu sagen, doch, ich mache das. Und in der Geschichte hat ja Mordecai für Esther eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Mordecai war derjenige, der ihr geholfen hat, obwohl sie erst Angst hatte und zögerlich war, durch die Rückfragen, durch den Auftrag von Mordekai hat sie ihren Auftrag erkannt und den Mut bekommen, ihn wirklich zu leben. Und meine Frage ist, ob du, ob wir, ob jeder von uns so einen Mordekai hat, der uns auch mal die Wahrheit sagt, wenn es unbequem ist, weil ein Vertrauensverhältnis aber da ist, dem wir vertrauen, der uns hilft, Gottes Plan für unser Leben zu erkennen und nicht den einfachen Weg nur zu gehen. Ich glaube, in der Ehe ist das auf jeden Fall eine der Aufgaben für den Ehepartner, aber das geht auch außerhalb der Ehe. Haben wir so jemanden, der uns hilft, Gottes Auftrag für unser Leben zu erkennen und dann auch wirklich zu leben? Zurück zur Geschichte. Esther und die Juden in Susa, sie fasten, sie beten, sie bereiten sich darauf vor, dass die Esther zum König geht, obwohl sie nicht eingeladen wurde. Und dann kommt der Moment und sie geht tatsächlich rein, macht sich so schick wie vielleicht seit langem nicht mehr. Und der König streckt ihr das Zepter entgegen als Zeichen, du darfst reinkommen, du bist willkommen, du darfst dein Anliegen vortragen. Wow, sie darf reden. Aber Esther ist nicht nur schön, sondern ist auch sehr klug. Sie ist weise und diplomatisch. Der König fragt sie, was ist dein Anliegen? Warum kommst du zu mir? Und wir wissen ja, dass der König und auch der gute Haman gerne essen. Also sagt sie, König, komm doch morgen mit Haman zu einem Festmahl, das ich für euch vorbereite. Und dann will ich dir sagen, was mein Anliegen ist. Ja, okay, machen wir so. Der nächste Tag kommt, das erste Festmahl ist und wieder fragt der König, Esther, was ist dein Anliegen? Und Esther sagt erneut, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, dann kommt morgen zu einem weiteren Festmahl, dann will ich dem König sagen, was meine Bitte ist. Ja, okay, machen wir so. Nächster Tag, nächstes Festmahl, sie sitzen wieder zu Tisch, der König, Haman, Esther. Und wieder fragt der König, Esther, was begehrst du, was ist deine Bitte? Und jetzt hält Esther nicht zurück, Kapitel 7, Verse 3 bis 6. Wenn ich deine Gunst, mein König, gefunden habe und du mir eine Bitte erlauben willst, dann flehe ich um mein Leben und um das Leben meines Volkes. Man hat uns verkauft, mich und mein Volk, man will uns töten, morden, ausrotten. Würden wir nur der Freiheit beraubt und als Sklaven verkauft, so hätte ich geschwiegen und den König nicht damit belästigt. Da sagte König Ahasverus und er wandte sich dabei an die Königin Esther, wer wagt so etwas? Wo ist der Mann, der so schändliche Pläne ausheckt? Esther antwortete, unser Todfeind ist dieser böse Haman hier. Haman blickte entsetzt auf den König und die Königin. Und dann geht alles sehr, sehr schnell. Haman wird an dem Galgen aufgehängt, den er für Mordekai hatte bauen lassen. Mordekai wird stattdessen zum zweitmächtigsten Mann im Reich. Das heißt, er bekommt jetzt den Siegelring und kann Gesetze erlassen. Aber das Problem ist, ihr kennt den Spruch, das Gesetz der Meder und Perser, das lässt sich nicht zurücknehmen. Das Gesetz, dass die Juden an einem Tag im Februar vernichtet werden sollen, ist immer noch Gesetz, das lässt sich nicht zurücknehmen. Aber man kann ein neues Gesetz erlassen und den Juden erlauben, sich zu wehren. Zu sagen, wenn der Tag des Kampfes kommt, ihr könnt machen, was ihr wollt, wehrt euch so gut ihr könnt. Also ist das der Plan. Und dann lesen wir in 8, Vers 17, da war Freude und Wonne unter den Juden, Gastmahl und Festtag. Und viele aus den Völkern im Lande wurden Juden, denn die Furcht vor den Juden war über sie gekommen. Also noch bevor irgendwie gekämpft wurde, werden Menschen schon, bekehren sich zum Judentum, weil sie wissen, mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Die haben irgendwie so einen Gott auf ihrer Seite. Und dann kommt der Tag des Kampfes und das Volk wird trotzdem angegriffen und verteidigt sich, aber wir lesen davon, dass niemand ihnen widerstehen konnte. Gerade noch mal gut gegangen. Und das, weil ein jüdisches Waisenkind, das zur Königin und mächtigsten Frau des Reiches wurde, bereit war, ihre Stellung, ihr Reichtum, ihr Ansehen, ja sogar ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Alles wegen dieser Frau, die bereit war, ihr eigenes Leben nicht zu wichtig zu nehmen, sondern ihren Platz in der Geschichte Gottes mit dieser Welt einzunehmen und das zu tun, was ihr Auftrag ist, weil sie einen Berater hatte, der ihr dabei geholfen hat und zu ihr gesagt hat, wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Es gibt unendlich viel, was man aus diesem Buch lernen kann, was wir von dort mitnehmen können. Ich möchte mich auf zwei Sachen beschränken. Das erste, Gott sucht nicht die perfekten Menschen, um in dieser Welt Geschichte zu schreiben. Gott sucht nicht perfekte Menschen, die er gebrauchen will. Esther war Waisenkind. Es wird zwar nicht sehr ausführlich beschrieben, aber ich glaube, so wie jedes Waisenkind heutzutage, das hinterlässt Spuren in ihrem Leben. Das ist nicht einfach so an ihr vorbeigegangen. Als fromme Jüdin, ich wette, sie hat mit Gott gehadert und vielleicht Fragen gehabt. Aber mit dieser Geschichte, mit ihren Verletzungen, gebraucht Gott sie. Dasselbe gilt für dich. Gott will dich gebrauchen. In dieser Welt, in deiner Straße, an deiner Arbeit, in dieser Stadt, in dieser Gemeinde. Gott will dich gebrauchen und du musst nicht, wer weiß, was erfüllen, damit er dich gebrauchen kann. Und das Zweite, auf was es mir heute Morgen ankommt, wir können von Esther lernen, uns selbst nicht so wichtig zu nehmen, sondern die richtige Perspektive auf unser eigenes Leben zu haben. Als Esther ihre Berufung erkannt hat, sagt sie ja, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Sie hat die richtige Perspektive auf ihr Leben und das gibt ihr diesen unglaublichen Mut zu handeln. Sie war bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um ein ganzes Volk zu retten. Und darin ist sie zum Beispiel für Jesus Christus geworden, der genauso wie Esther nicht an seinem Wohlstand, nenne ich es jetzt mal, im Himmel festgehalten hat, sondern bereit war, das aufs Spiel zu setzen, das zu verlassen, zu verlieren, der nicht nur gesagt hat, wenn ich umkomme, komme ich um, sondern wir wissen aus der Bibel, er ist tatsächlich umgekommen. Und nicht um ein Volk zu retten, sondern um alle Völker zu retten, die das glauben und die das annehmen. Wir lesen das in Philipper 2, 6 bis 8. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Auch Jesus hatte die richtige Perspektive auf sein eigenes Leben und was er mit diesem Leben tun kann und bewirken kann. Und ich glaube, wir brauchen das auch. Und ich möchte euch gleich zum Abschluss der Predigt noch ein Video zeigen von einer Frau, die mich sehr beeindruckt, die für mich so ein bisschen wie Esther geworden ist. Das ist ein Ausschnitt von Pranitha Timothy, heißt die gute Frau. Ich habe einen Vortrag von der gehört bei einem Willow Creek Kongress und sie ist in Indien und arbeitet dort für eine christliche Organisation. IJM heißt die, die setzen sich weltweit ein gegen Sklaverei und Zwangsprostitution, ist eine christliche Organisation. Und ihr werdet es gleich merken, das ist eine kleine zierliche Frau, die hatte mal einen schlimmen Tumor in ihren Stimmbändern und so weiter. Und diese Frau, regelmäßig setzt sie ihr Leben aufs Spiel, um Menschen aus Sklaverei und Zwangsprostitution zu befreien. Und in dem Kontext von dem Video erzählt sie, wie sie einmal bei so einer Aktion wirklich in Lebensgefahr geraten sind, als sie Leute aus einer Ziegelfabrik befreien wollten, wie sie in den Hinterhalt geraten sind und ihr Leben akut in Lebensgefahr war. Und dieses Video wollen wir uns kurz anschauen.
Heute, was ich gelernt habe.
Is that the right perspective?
Ist das die richtige Perspektive?
Gives courage.
Mut gibt.
God's plans,
Gottes Pläne,
will require great strength and courage.
Erfordern große Stärke und Mut.
In Philippians 3:10.
In Philipper 3, Vers 10.
Paul writes,
schreibt Paulus,
that I may know him.
Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen.
And the power of his resurrection.
Und die mächtige Kraft seiner Auferstehung.
And may share in his sufferings.
Dass ich die am eigenen Leib erfahre. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden.
Becoming like him in his death.
Indem ich an seinem Tod teilhabe.
I may know the power.
Ich möchte die Kraft erkennen
of resurrection.
Von seiner Auferstehung.
When I know the power of resurrection.
Wenn ich die Kraft der Auferstehung wirklich kenne.
When I know my God.
Und wenn ich meinen Gott wirklich kenne.
It gives me courage.
Dann gibt mir das Mut.
To remember.
Erinnert euch.
That this life is not mine.
Und ich erinnere mich daran, dass das Leben nicht mir gehört.
I have discovered.
Ich habe entdeckt.
The proper source of courage.
Dass die wahre Quelle von Mut.
Is not a willful determination.
Dass das keine wilde Entschlossenheit ist.
But a willful decision.
Sondern eine bewusste Entscheidung.
To remember that your life belongs to God.
Sich daran zu erinnern, dass dein Leben Gott gehört.
It is in these moments,
und es ist in diesen Momenten,
we must have the right perspective.
Dass wir die richtige Perspektive einnehmen müssen.
We must believe,
wir müssen glauben
and know,
und wissen,
that our lives are not our own.
Dass unsere Leben nicht uns gehören.
There have been many times like this,
und ich habe viele solche Momente erlebt,
when my security was in jeopardy.
Wo meine Sicherheit wirklich in Gefahr war.
And I thought I would never see my family again.
Und ich dachte, ich würde meine Familie nie wiedersehen.
And yet in these moments,
und dennoch in diesen Momenten,
I'm reminded that my life is not my own.
Werde ich daran erinnert, dass mein Leben nicht mir gehört.
My husband, my children,
mein Mann, meine Kinder,
my parents,
meine Eltern,
they are safer in God's hands,
sind sicherer in Gottes Hand
than in mine.
Als in meinen.
And so we trust God with our lives.
Und deshalb vertrauen wir Gott wirklich unser Leben an.
It is because of the power of the resurrection,
und es ist durch die Kraft der Auferstehung,
that enables us to partake in the suffering,
die uns fähig macht, Anteil an diesem Leiden zu haben,
and face death with courage,
und dass wir dem Tod mit Mut gegenübertreten.
Diese kleine Frau ist für mich wie Esther, die weiß, woher Mut kommt und die durch die richtige Perspektive auf ihr Leben Mut bekommt und ihr Leben einzusetzen, Menschen zu retten, Gottes Auftrag für ihr Leben zu erkennen und auch zu leben. Und wir werden gleich ein Lied singen, wo es auch darum geht, nochmal zu bekennen, ja, mein Leben gehört Jesus, mein Leben gehört Gott. Und mein Wunsch ist es für euch, aber auch für mich immer wieder neu, dass wir verstehen, wir müssen nicht perfekt sein, damit Gott uns gebrauchen will, um seine Geschichte in dieser Welt zu schreiben, sondern dass wir wissen, von wem unser Leben kommt und wem es gehört und zu wem es geht. Nämlich dem liebevollen Gott, den wir in Römer 8, könnt ihr das nachlesen, zu dem wir durch Jesus Christus aber lieber Vater sagen dürfen. Ihm gehört unser Leben und er hat gute Pläne für unser Leben und er will uns gebrauchen, in dieser Zeit, in dieser Stadt, damit noch mehr Menschen Jesus Christus kennenlernen und gerettet werden. Amen. Lasst uns das Lied zusammen singen.